Martin Sellner live im Gespräch in Pirna. Eine Stunde Interview gibt es auf paulbrandenburg.com und eine Stunde Publikumsgespräch gibt es auf apolut.net. Und dazu begrüße ich euch sehr herzlich hier in Pirna. Ja, wir haben von Martin Sellner gehört, was er unter Remigration versteht, was er für die Ursachen der Krise hält, auch für die ideologischen Konstrukte dahinter. Und mir war so bei dem einen oder anderen Szenenapplaus, dass es durchaus Zustimmung gab für manche seiner Thesen. Ihr habt die einmalige Chance aus meiner Sicht, das zu diskutieren, sehr gerne auch Kritik anzubringen und zu sagen, wo ihr eben nicht übereinstimmt, was ihr falsch findet, was ihr missverständlich findet. Und wir haben es tatsächlich schon mal geschafft, dass in einem anderen Gespräch zwei Linksparteikandidaten Herrn Höcke gesagt hat, dass sie nicht seiner Meinung waren und der Saal bebte und applaudierte, dass endlich so eine Art von Gespräch zustande kam. Also bitte, wer genau der gegenteiligen Meinung ist, der soll sich besonders eingeladen fühlen, hier das zu diskutieren. Gibt es Fragen zu dem, was Martin Sellner uns gerade erzählt hat? Eine habe ich. Die erste ist immer die schwierigste. Vielen Dank. Ich komme zu Ihnen und erlaube mir zuerst zu fragen, ob Sie uns einen Namen verraten. Es kann ja irgendeiner sein.
Ja, mein Name ist Andrea Nowitzki. Mir ist es eigentlich wichtig, das mal zu sagen. Und zwar kommt mir bei diesen Diskussionen immer die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem zu wenig zu Wort. Eigentlich, ich persönlich bin der Überzeugung, Kulturen, Identitäten, Nationalitäten sind über das Tätigsein, über das gemeinsame Schaffen entstanden, über die Selbstherstellung von Nahrungsmitteln, von Kleidung, von Kultur und was nicht alles. Und in ihren Landschaften, Deutschland ist ein typisches Beispiel, hat sich ja lange über die Arbeit identifiziert. Heute geht es ja noch nicht mehr so, 75% Büroquote, also richtige Erwerbsarbeit gibt es ja in Deutschland in dem Sinne nicht mehr. So, nun ist die Frage, da muss ich auch Martin Sellner mal widersprechen.
Endlich, vielen Dank.
So. Na, aber bloß in einem Detail, er sagte, die Ostdeutschen sind gegangen, weil die Mauer gefallen ist. Das ist nicht wahr. 99% aller Betriebe und Institutionen sind zerschlagen worden. Das Volkseigentum ist zerschlagen worden. Die Menschen hatten einfach keine. Die hatten einfach keine Existenzgrundlage mehr. Die konnten nicht mehr tätig sein, nicht mehr arbeiten, nicht mehr gemeinsam schaffen. Und in diesem gemeinsamen Schaffen war in der DDR auch eine Identität gewachsen. Eine extra Identität, die man heute noch sieht. Da war ein gewisses Selbstbewusstsein entstanden, und deswegen denke ich manchmal, dass bei diesen Migranten, wenn die sich auch selbst versorgen könnten in ihrer Landschaft, ihre Nahrung, alles, dann würden die vielleicht gar nicht hierher kommen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass das so wenig betrachtet wird in dieser ganzen Migrantenfrage. Bin ich da jedenfalls meine Meinung.
Also sowohl innerhalb Deutschlands, für die Gemeinschaftsstiftung, als auch im Ursprungsland der Migranten selbst.
Und deswegen bin ich fast der Überzeugung, dass dieses Wirtschaftssystem mal hinterfragt werden sollte, dass das irgendwie diese Migrantenfrage vielleicht eher auflösen könnte als irgendwelche anderen Sachen.
Klar. Vielen Dank für die Frage. Ja, Martin, wie hältst du es mit der Wirtschaft? Wie hältst du es mit dem Wirtschaftssystem?
Das ist eine sehr gute Frage und ein sehr wichtiger Punkt. Ich will vor allem den am Schluss aufgreifen. Also zur DDR unterstreiche ich vollkommen. Ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, wie das eben war, wie auf einmal die ganzen Ausbildungen nichts mehr wert waren und wie dann eben fast wie Heuschrecken die Leute aus dem Westen kamen, alles aufgekauft haben. Das war natürlich eine brutale Form der Übernahme. Und was man aber auch in der DDR sieht, ist dieser Gemeinschaftsgeist und dieser nicht gebrochene Nationalcharakter, der sich heute darin äußert, dass diese neuen Bundesländer so blau sind wie keiner sonst. Muss man auch klar sagen, und das ist eine Sache, worauf ihr stolz sein könnt, dass ihr diesen Widerstand und Nationalgeist in euch tragt. Und der wirtschaftliche Punkt ist entscheidend, denn ich gebe völlig recht, dass die ganzen Migranten heute kommen, ist vollkommen verständlich. Und wenn ich ein junger Afrikaner von 25 Jahren wäre, wäre ich wahrscheinlich auch auf dem Weg nach Europa. Man kann diesen Leuten keinen Vorwurf machen. Vorwurf müssen wir unseren Eliten machen, die Massenmigration wollen, die billiges Humankapital hin und her schieben wollen. Und wir müssen, wenn wir die Grenzen schließen, wenn wir Remigration einleiten, sollten wir aus meiner Sicht aus Verantwortung auch Hilfe vor Ort leisten. Und das betrifft insbesondere die besonders verlogene Scheinhumanität der Fachkräfteeinwanderung. Denn jede Fachkraft, die hierher kommt, entziehen wir einem anderen Land. Das nenne ich demografischen Vampirismus. Die Ärztedichte in Nigeria ist unter aller Kanone. In Simbabwe sind 70% der Ärzte, die dort ausgebildet wurden, ausgewandert. Und was machen die Menschen, wenn ihre Ärzte auswandern? Sie wandern ihnen nach. Und genau das ist das Problem. Wir sollten die Menschen, die auch ausgebildet sind, dazu anregen, dass sie zu Hause in ihren Heimatländern Installateurbetriebe, Praxen etc. aufbauen. Und es gibt sogar ein Projekt, damit will ich diese Antwort beenden, der Identitären Bewegung, das eine Zeit lang in Syrien, in einem Dorf, in Malula, genau das dort geleistet hat. Aufbauhilfe, Hilfe vor Ort. Dort wurde eine Zahnarztpraxis ausgerüstet mit einem Zahnarztstuhl, ein Hostel gegründet, damit die Menschen vor Ort eine Perspektive haben. Denn im Endeffekt will jeder Mensch in seiner Heimat lieber leben. Und nur Globalisten haben ein Interesse daran, dass die Menschen keine Wurzeln haben, keine Identität haben, ständig in Bewegung sind, von einem Ort zum anderen transferiert werden und sich dauernd nur über Konsum definieren. Also der Mensch will eigentlich in seiner Heimat bleiben und wir als Patrioten, die unsere Heimat lieben, respektieren auch die Patrioten und Heimat anderer Länder. Das wäre meine Vision langfristig. Remigration geht also Hand in Hand mit Hilfe vor Ort.
Darf ich die Frage nochmal grundsätzlicher interpretieren und ein bisschen die Frage nach dem Wirtschaftssystem damit reinstellen? Weil so kam es mir vor. Tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, die Remigrationsfront oder die Remigrationsgruppe spricht wenig über das Wirtschaftssystem und kritisiert da wenig. Von der linken Seite wird ja primär von den richtig überzeugten Linken, das, was früher mal links war, vielleicht sogar von Marxisten, wird ja immer zuerst der Wert der Arbeit hochgehalten und die Frage nach der Ordnung des Arbeitssystems. Von der Remigrationsseite von rechts höre ich es weniger. Gibt es eine rechte remigrantische Kapitalismuskritik? Gehört das dazu? Gehört das nicht dazu? Wie ist da die Vorstellung vom Wirtschaftssystem? Ich darf das so reininterpretieren in Ihre Frage?
Gute Frage. Jetzt mir erlaubt. Ich will es auch gleich beantworten mit einem kleinen Experiment im Saal hier. Kurze Frage an die Runde im Saal. Wer definiert sich eher als Libertär? Hebt mal die linke Hand und lasst sie oben. Wer definiert sich eher als sozialistisch, solidarisch, patriotisch? Gegenseite gibt es wenige, ja. Oder sagen wir, wer ist eher kapitalismuskritisch oder nicht libertär?
Also antikapitalistisch?
Ja, kann man auch so sagen, okay. Ja. Sind wenige, aber auch ein paar. Letzte Frage an euch. Wer von euch ist für Remigration? Und ihr merkt schon, ja, dass es gewisse Themen gibt, in denen wir eine Pluralität haben. Für Atomkraft, gegen Atomkraft, welche religiöse Bekenntnis, wirtschaftlich. Und ich finde, das primäre Thema ist die Remigration, denn wenn wir die nicht schaffen, dann gibt es irgendwann gar nicht mehr die Frage, ob wir ein eher sozialistisches oder libertäres Deutschland, ein Deutschland mit oder Atomkraftwerke wollen, weil da gibt es kein Deutschland mehr und auch kein Österreich. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied. Ich bin jetzt nicht desinteressiert. Ich finde einige libertäre Argumente gut, einige sozialistische auch, aber jede wirtschaftliche Krise ist reversibel, jede kulturelle ebenso, aber ein Bevölkerungsaustausch ist unumkehrbar, Beispiel Libanon. Und aus dem Grund versuche ich wirklich hier eine maximale Einheit für diese Idee herzustellen. Ich sage, wir können es immer noch nachher die Schädel einschlagen zwischen libertären, sozialistischen Fragen und Argumenten, wenn wir dieses primäre Problem gelöst haben.
Ich kenne mindestens einen Marxisten, der natürlich sofort dagegen argumentieren würde, aber das ist eine völlig valide Antwort. Sie haben auch eine Frage. Verraten Sie uns einen Namen oder Ihren Namen idealerweise?
Herr Kostro aus Pollan. Ja, die Frage war ja wunderbar von Ihnen. Und zwar, man kann ja nie jahrzehntelang Parteien wählen hier in dieser Parteiendiktatur, also kapitalistische Parteien, die letzten Endes angefangen von Jugoslawien, da war es Rot-Grün, die da alles zerbomben, bis hin jetzt aktuell, ne, Afghanistan, Syrien, Libyen, muss ich jetzt gar nicht aufzählen, und dann sich wundern, warum hier so viele sind. Ne? Also das liegt doch an jedem selber. Letzten Endes, wir haben es jetzt gesehen, herrscht ein Umdenken hier im Osten. Man sieht ja dieses gespaltene Land, blau und schwarz. Da komme ich auch gleich zu einer aktuellen Frage, und zwar der russische Philosoph Alexander Dugin, ich weiß nicht, das ist ein Name in Russland, als bekannter.
Als Putins Staatsphilosoph wird
er. Genau, hat jetzt aktuell zu der Wahl gesagt, der Osten hat die Wahl gewonnen, Preußen, die DDR, das ist die Lösung, sollte sich abspalten. Hat folgenden Hintergrund, diesen 2+4-Vertrag, der ist ja eigentlich gebrochen worden letzten Endes. Und das ist der Hintergrund. Und die Frage dahingehend zu dem einigen Volk hier in Deutschland, macht es aus meiner Sicht schon Sinn, so eine Mauer? Man hat es ja gesehen, Corona-Zeiten. Also ich würde mitbauen, ja. Natürlich spaßig, aber es hat ja tatsächlich, also es gibt keine Einheit hier. Ich bin ja auch viel in den alten Bundesländern unterwegs. Und ich muss sagen, das ist, also die Leute, ja, durch Medien, Schule, Kindergarten, man müsste das gesamte Land auf den Kopf stellen. Das ist ja nie damit getan, mit Remigration. Es würde zu weit führen jetzt, weil das war ja jetzt das Thema des Abends. Aber es ist komplett daneben, das Land. Das ist normopathisch, was auch, ja, muss ich jetzt alles gar nicht aufführen. War, glaube ich, auch schon ein Gast bei Ihnen, Marz. Ja, also aus meiner Sicht wäre das eine Lösung.
Die Abspaltung Ostdeutschlands. Ja. Früher haben das die Westdeutschen gefordert, gesagt, die Mauer muss wieder aufgebaut. Heute fordern es die Ostdeutschen, ja.
Vielleicht nicht so mit den Schießanlagen, aber...
Vielleicht. noch dürfte ich gerade reinkommen. Am ehesten ist er selber dann Verfassungsschutz. Aber jetzt müssen wir dem armen Österreicher Martin Sellner zumuten, diese innerdeutschen Angelegenheiten zu klären. Aber Martin, es ist ja ein Zeichen... A, für die tiefe Spaltung und B, und da ist es ja auch das, was Tino Chrupalla gerade sagte, den ich das Vergnügen hatte zu interviewen, der sagte, die Ursache für diese Migration, die wir erleben, das ist amerikanischer Imperialismus. Und da schwingt für mich dann auch immer Kapitalismuskritik dahinter mit. Also dann doch wieder die Frage nach dem Wirtschaftssystem. Also ist es dann, ich wiederhole letztlich die Frage, ist es dann legitim, diese Wirtschaftsfrage auszuklammern aus der Remigrationsfrage?
Ausklammern würde ich sie nicht. Aber ich finde, es gibt schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den wir ansprechen müssen. Erstens, diese Kriege, dieser Imperialismus ist ja nichts, was die Deutschen verschuldet haben. Zumindest jetzt diese angesprochenen amerikanischen Interventionskriege im Nahen Osten. Wenn man den Deutschen vorwirft, dass sie da mitgemacht haben, die Deutschen haben ja nicht sehr viel souveräne Entscheidungen treffen können die letzten Jahrzehnte. Auch, dass die Parteien gewählt wurden, gut, das kann man jedem vorwerfen. Die SED wurde auch mehrfach gewählt. Wir leben in einer Art Demokratiesimulation, in der auch Meinung massenhaft kontrolliert werden kann. Ich verstehe das, man muss das mit einbedenken, aber dennoch sage ich, es gibt keine moralische Pflicht der deutschen Europäer, massenhaft Menschen in ihr Land zu lassen. Warum fordert man das nicht ein von Saudi-Arabien, von den ganzen arabischen Staaten, die zum Beispiel einen Bürgerkrieg im Jemen führen? Es gibt leider weltweit nämlich immer Kriege. Es gab auch schon vor Amerika Kriege. Es gab auch schon durch andere Imperien Imperialismus. Und es wird immer Flucht geben und immer Kriege geben. Aber wenn wir sagen, wir nehmen automatisch jeden beladenen Flüchtling der Welt auf. Und erst dann, wenn es weltweit keinen Krieg mehr gibt und keinen Flüchtling mehr gibt, dann haben wir das Recht, unsere Grenze zu schützen. Dann ist die Konsequenz daraus die völlige Überfremdung. Also aus dieser Mentalität heraus zu sagen, solange es auf der Welt noch irgendwo einen Krieg gibt oder irgendwo eine Flucht gibt, müssen wir Leute aufnehmen, dem würde ich widersprechen. Ich glaube, dass es überhaupt keine Verpflichtung gibt, weltweit, wenn Migrationsbewegungen stehen, dafür dann die eigenen Grenzen zu öffnen. Es gibt eine moralische Verantwortung dafür, für eine Welt einzutreten, in der Menschen in Frieden und in Würde in ihrer Heimat leben können. Dem stimme ich zu, aber ich würde nach wie vor sagen, ich glaube nicht, dass man vorher die großen Krisen der Welt lösen muss, bevor wir unsere Grenze schließen dürfen. Das sagen viele Leute, manche sagen, wir müssen vorher die Dekadenz besiegen und müssen wieder eigene Kinder kriegen. Dann erst dürfen wir über Remigration sprechen. Oder wir müssen vorher den Kapitalismus überwinden. Das haben schon andere probiert mit sehr unangenehmen Auswirkungen. Dann erst dürfen wir die Grenzen schließen. Ich sage nein. Diese Krisenfragen sind legitim, aber die Grenzen müssen sofort geschlossen werden. Wenn dein Haus brennt, dann löscht es auch sofort. Und machst nicht zuerst die Buchhaltung oder streichst die Mauer neu.
Jein kann ich nicht ganz mitgehen, ne? Weil letzten Endes gehört das selbst die AfD, werde ich jetzt zwar hier Buhrufe kriegen vielleicht, aber selbst die AfD will in was haben sie, von 5% Militärbudget erhöhen und so weiter. Ne?
Das
3,5 haben sie zurückgerudert?
Nee, das hat Chrupalla in Zweifel gezogen. Okay, das steht so nicht drin. Nicht, dass ich jetzt hier die AfD vertrete.
Sagen, ich will damit bloß sagen, ne? Das eine gehört zum anderen. Also man kann hier überall Kriege und Waffen hinliefern und dann sich wundern, dass Leute kommen. Na klar kann man die Grenzen zumachen. Ich habe ja nie gesagt, dass unsere aus dem Land jetzt, dass die Pflicht ist, jetzt hier so und so viele Leute aufzunehmen. Das nur nie.
Ich glaube, Sie dürfen auch andere Meinungen haben. Wir lassen das heute Abend zu. Ausnahmsweise lassen wir es zu, dass man sich nicht in allem einig ist.
Absolut, nein. Finde ich vollkommen legitim. Ist eine legitime Kritik. Ich finde, man sollte sich auch nicht abschneiden von den Dingen, die wir auslösen mit dieser Politik. Und es gibt auch Gründe. Aber ich will nochmal dazu unterstreichen, auch andere Länder liefern Waffen weltweit. Und auch ohne uns gäbe es Kriege. Es gibt zum Beispiel in Afrika regelmäßig brutale Bürgerkriege, Palastrevolten, ein Warlord löst den anderen ab. Auch das löst Flüchtlingsströme aus. Auch die Muslimbruderschaft, die rebelliert hat im arabischen Frühling, auch das löst Ströme aus. Es steckt nicht überall immer irgendwie doch unsere Schuld dahinter. Und wenn wir nicht primär sagen, wir schützen unsere Grenzen, dann werden wir immer ein Argument dafür finden, dass wir irgendwie mitschuld, mitverantwortlich sind. Ändert aber nichts daran, da stimme ich völlig zu, dass wir gerade nicht solche Interventionskriege führen sollen, dass wir uns raushalten sollen aus anderen Länderinteressen und dass wir uns mal um unsere eigene Sache kümmern sollen, damit wir dann überlebend als Nation, als Volk, als Europa auch in der Welt wieder eine produktive Rolle spielen können.
Darauf haben wir uns geeinigt. Das lassen wir so stehen. Dann verrätst du uns auch einen Namen.
Ja, natürlich. Mein Name ist Markus Fuchs aus Dresden. Ich habe zwei Fragen, wenn ich darf. Und zwar die erste Frage, was ist deiner Meinung nach das Ziel der Massenmigration unter der Annahme, dass der Bevölkerungsaustausch ja nur Mittel zum Zweck ist?
Eine sehr gute Frage. Und ich nehme diese Annahme einfach mal an. For the sake of the argument, wie man so schön sagt. Was bedeutet eine multiethnische Gesellschaft? Eine multiethnische Gesellschaft, vollkommen egal, ob diese Völker nett oder lieb oder unfreundlich sind, Völker sind nicht schlecht oder böse. Es gibt in jedem Volk gute und schlechte Leute, sie haben ihre Kultur. Aber wenn man verschiedene Völker auf engen Raum in einem Staat hat, ist es immer eine Basis für Konflikte. Und ich möchte die Frage beantworten mit einem Blick auf die Römer und auf die Kolonialherren in Afrika. Wenn die Römer eine Provinz gründeten, haben sie immer darauf geachtet, dass die Grenze so gezogen war, die juristische, dass in diesem Gebiet keine ethnische Gruppe die Mehrheit hatte, sondern möglichst viele ethnische Gruppen lebten. Und wenn eine sich gegen Rom verschworen hat, haben sie sich mit allen anderen gegen diese Gruppe verbündet. Kolonialherren haben das ähnlich gemacht. Sie haben Staaten gezogen, in denen viele Stämme gelebt haben. Und meistens wurde die Herrschaft dann einer kleinen Minderheit gegeben, die dann von allen gehasst war und umso mehr an den internationalen Herrschern hing. Kurz, wenn man ein Land antidemokratisch machen möchte, unregierbar machen möchte, an den Rand des Bürgerkriegs bringen und damit abhängig von Kontrolle von oben, dann ist Multikulti, dann ist ein Vielvölkerstaat ganz genau das, was man wollen würde. Ich unterstreiche den Konjunktiv und insofern bedeutet ein multiethnisches, multikulturelles Europa ein Europa, das leicht von oben und von außen regiert werden kann.
Und vielleicht, wenn ich hier noch mal kurz nachhaken darf, siehst du da eine bestimmte Gruppe von Menschen, bestimmte Oligarchen oder irgendwas dahinter, die das quasi vorantreiben wollen? Hast du da eine konkrete Vermutung oder mehr?
Also ich glaube, alle Leute, die ein Interesse daran haben, dass es keine freien, souveränen Nationalstaaten gibt, haben ein Interesse an dieser ständigen und permanenten Massenmigration. Ich muss aber sagen, ich will jetzt auch wieder, ist vielleicht eine Überraschung für alle, mit einer Fabel aus dem Buddhismus antworten darauf. Denn diese Frage, wer ist verantwortlich, wer ist schuld? Corona, Migration, die kommt ständig hoch. Und Buddha ist mal durch den Wald gegangen, da traf einen Mann, der hat einen Giftpfeil in den Rippen stecken. Und Buddha hat ihm gesagt, ja du, ich kann dich heilen. Ich habe ein Mittel bei mir zu Hause, komm mit, wir nehmen den Pfeil raus, aber ich muss dich rasch heilen, sonst stirbst du am Gift. Der Mann hat gesagt, nein, ich möchte wissen, wer hat den Pfeil geschossen, von wo ist er gekommen, was ist es für ein Pfeil, was war das für ein Bogen, ich möchte jetzt sofort die Spuren sichern. Und weil er nicht mitgekommen ist, ist er gestorben. Sprich, die Frage ist wichtig und richtig, aber viel wichtiger ist für mich die Frage, was können wir jetzt unmittelbar tun gegen diese Massenmigration? Und da brauche ich, glaube ich, nichts erzählen, organisieren, vereinen, gemeinsam auf die Straße gehen, Bewusstsein schaffen. Und das ist meine Antwort auch auf diese Frage. Ich glaube, das ist eine viel wichtige Frage. Wie können wir Macht aufbauen? Wie können wir uns wehren? Wie können wir mündig werden und als Bürger uns organisieren? Als die elendslange Suche, wer in letzter Konsequenz für alles schuld und verantwortlich ist.
Bin ich bin ich voll bei dir. Du kennst mich ja. In die Richtung geht auch meine zweite Frage, und zwar...
Das war doch die zweite.
Nee, das war nur noch mal nachhaken.
Das war eine vorige Frage.
Natürlich. Die zweite Frage ist, die AfD hat ja jetzt eine deutliche Verbesserung gegenüber der vorigen Bundestagswahl hingelegt. Es ist zu hoffen, dass das so weiter sich entwickelt für die einzige wirklich parlamentarische Opposition, die wir haben. Auf der anderen Seite sehe ich die ganze Entwicklung schon kritisch, weil man auch hin mitbekommt, was so hinter den Kulissen bei der AfD teilweise auch schon passiert, dass der auch immer mehr, ich sage es mal ganz allgemein, zur Altpartei wird. Und das sehen wir als Vorfeldorganisation auch ganz konkret daran, wie mit uns umgegangen wird. Wie schätzt du die Lage ein, gerade mit Hinblick dann auf zukünftige Bundestagswahlen, wird die AfD noch da eine wirklich eine ernstzunehmende Opposition auch wirklich sein, wird sie immer mehr vom System vereinnahmt, weil Parteien eben Teil des Problems sind und nicht der Lösung?
Darf ich kurz zwischenfragen, weil du sagst, wir als Vorfeldorganisation, verrätst du uns, welche Vorfeldorganisation wir sind?
Ja, also ich habe Querdenken 351 in Dresden mitgegründet vor 5 Jahren und bin auch seitdem als Demo-Organisator in Dresden, Sachsen und ganz Deutschland aktiv.
Vielen Dank, damit die Zuschauer das verstehen können. Martin Sen.
Ich glaube, ob die AfD oligarchisiert und zu einer Systempartei wird, hängt zu einem großen Teil von uns ab. Die Gefahr ist da. Wir werden erleben, vor einem Jahr wollte man die AfD noch verbieten, zerschlagen. Ich glaube, davon spricht keiner mehr. 20% wäre das auch absurd. Ich glaube, dass langsam aber sicher der Verbotsdiskurs abgelöst wird durch einen Eingemeinungsdiskurs. Die AfD soll dressiert werden, kastriert werden, domestiziert werden. Und bereits jetzt kann man davon ausgehen, dass auch die großen transatlantischen Mächte ihre Brückenköpfe in der Partei aufschlagen, wenn sie das nicht schon längst getan haben. Bestätigtermaßen gibt es in der AfD Brandenburg alleine 60 V-Männer, bestätigt nach einer Anfrage. Hochgerechnet wären das 900 Minimum im Bundesgebiet, dazu hunderte Telegram-Spitzel. Das wird auf jeden Fall versucht werden. Wir versuchen, diese Partei langsam aber sicher zu melonisieren, falls der Begriff hier einigen geläufig ist, also zu einer Rechtspartei zu machen, die aber in den großen Fragen nach der Pfeife anderer Interessensgruppen tanzt. Das wird nur zu verhindern sein, wenn es genügend parteifreie außerparlamentarische Kräfte gibt, die die AfD nicht nur loben, sondern im richtigen Moment auch konstruktive Kritik an ihr äußern. Und das wird aus meiner Sicht vor allem dann der Fall sein, sobald die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Bevor sie das ist, gibt es eine gewisse Hemmschwelle, es gibt die Brandmauer. Wenn man wirklich nur opportunistisch Karriere machen will, geht man halt zur Union, weil da kann man Minister werden. Aber in dem Moment, wo die AfD in Regierungsverantwortung kommt, da schlägt die Stunde der Wahrheit und da schlägt die Stunde auch von uns als parteifreier, kritischer Widerstand. Und ich sage das immer, wir als IB, wir sind nicht parteigebunden. Wir würden genauso auf die Parteizentrale der AfD und der FPÖ klettern mit einem Banner, wenn die irgendwann wagen würden, die Prinzipien zu verraten, für die sie gewählt werden. Das ist unsere Haltung, unsere Autonomie, die müssen wir bewahren. Und das geht auch nur, wenn es freie Presse gibt, eben wie Apolut, wie Pauls Tätigkeiten. Denn nur wenn es freie Presse gibt, die nur abhängig ist von den Zusehern, von euch, von Unterstützern, nicht von Parteien und großen Geldgebern, dann gibt es ein Korrektiv. Also ich sage, die Gefahr ist real. Aber wir als Korrektiv, wenn wir stark werden, wenn wir das parteifreie Vorfeld stärken, dann können wir dagegen arbeiten.
Jetzt erleben wir, wie Martin Sellner schon korrektiv ist. Jetzt wird sehr verwirrend für die anwesenden V-Leute.
Mit K.
Ja, die 60 von Brandenburg, wenn ich so durchzähle. Ich finde die Frage ja sehr interessant nach den Drahtziehern dahinter, weil da schwingt ja aus meiner Sicht immer der Antisemitismus mit. Sobald die Frage nach den Drahtziehern kommt, ich weiß das, ich habe es am eigenen Leibe erfahren. Ich stand dann mal vor dem Brandenburger Tor, zeigte aufs Kanzleramt und sagte, da drüben sitzt die Bande. Die wenigen, die den Terror ausüben. Im Verfassungsschutzbericht, vermutlich, zumindest nachher in einer Veröffentlichung eines sehr stark linksgerichteten und staatsnahen Mediums stand, Brandenburg verbreitet antisemitische Verschwörungstheorien, haltet euch fest, weil er eine obskure Gruppe von wenigen bezeichnet hat. Um die Ecken muss man erstmal denken. Und ich glaube, dass diese Frage eben immer genau dafür verwendet wird. Wenn die naheliegende Frage kommt, wer profitiert Das halte ich für eine sehr, sehr naheliegende, wichtige Frage. Ist die Unterstellung desjenigen, der das böswillig interpretiert, die meinen doch die Juden? Deswegen halte ich das immer für etwas, was man sehr genau anfassen muss. Nicht vorsichtig, aber genau. Denn dass auch jüdische Banken involviert sind, ist eine Tatsache. Ja, das kann man auch aufzeigen. Aber ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, sehr genau zu sein und genau zu argumentieren, damit man sich nicht die Unterstellung einfängt, na, der meint doch irgendeine weltjüdische Verschwörung, von der ich tatsächlich in dieser Szene persönlich noch nichts erlebt habe, dass Menschen davon überzeugt sind und so etwas verbreiten. Aber ich finde diese Frage deswegen sehr wichtig und richtig.
Absolut.
Wie seht ihr das? Ist diese Frage nach dem, wer profitiert, nach dem Warum, ist die vergiftet? Ist die zulässig? Ist die nötig? Kann man sie erstmal zurückstellen, wie Martin Sellner sagte? Weil sie momentan gar nicht wichtig ist, das Dach brennt, wir müssen löschen. Oder müssen wir klären, wer das Feuer gelegt hat, um zu verhindern, dass es dann weiter brennt? Ja. Das ist eine giftige Frage, keiner traut sich, ja? Wirklich? Einer traut sich. Das, denk dir mal einen guten Namen aus, den du dazu jetzt sagst. Ne?
Stefan Müller, hallo. Das sollte der zweite Schritt sein, meiner Meinung nach.
Gehe ich mal hier hin. So, Entschuldigung, gut. Stefan, jetzt.
Alles gut. Ich gebe dem Herrn Sellner auch recht.
Man sollte es zurückstellen.
Man sollte es zurückstellen, man sollte löschen. Ich habe dazu auch eine Frage im Kontext. Sie reisen ja viel durch Deutschland und auch Österreich. Inwieweit ist denn der Bevölkerungsaustausch, von dem alle sagen, dass es eine mindestens rechtsradikale Verschwörungstheorie ist, denn in Teilen Deutschlands überhaupt umkehrbar? Sprich, wo steht das Feuer? Schlägt das Feuer aus dem Dachstuhl oder steht das Haus schon in Vollbrand? Und wie ist der Organisationsgrad der, nun ja, uns gegnerisch gesonnenen Partei, um das jetzt mal so plakativ zu sagen? Denn es sind ja witzige Sachen passiert. Vor Weihnachten ist da ein Land am Mittelmeer einem Regime-Change zum Opfer gefallen, sagen die einen. Die anderen sagen, es ist halt passiert.
Sie meinen Syrien?
Ich meine Syrien, ja. Und auf einmal war überall in Europa die Straßen voll mit Leuten, die Flaggen geschwungen haben, des neuen Syriens. Es war aber eine andere Flagge als noch eine Woche vorher. Wo kommen die hunderttausende Flaggen her, die neuen? Ich will das einfach nochmal in den Raum stellen.
Also, so ein bisschen wieder, vielen Dank für die Frage erstmal und den Mut, den vergifteten Ball des Antisemitismus aufzufangen. Unbedingt, verdient. Jetzt haben Sie aber gesagt, wir stellen die Frage zurück und dann hat er sie doch gestellt. Ich bin froh, dass du sie beantworten musst, lieber Martin.
Deine Frage, den vergifteten Ball quasi,
oder? Nein, nur seine. Meine Frage ist egal. Meine Frage war der Auslöser. Aber jetzt kommt ja doch die Frage, wer profitiert? Cui bono? Und wer zahlt dann die Flaggen?
Cui bono? Ist eine gute Frage. Ich will auch nicht sagen, dass man sie nicht stellen soll. Ich sage, man kann sich auch in ihr verlieren und darob das Naheliegendste aus den Augen verlieren. Das ist diese Buddha-Parabel, die dich offenbar nicht überzeugt hat. Es gibt aus meiner Sicht drei Gruppen, die vom Bevölkerungsaustausch direkt profitieren, die an strukturellen Merkmalen festzumachen, ist entscheidend. Dann finden sich in den verschiedensten Leute, verschiedene Religionen, Ethnien etc. pp. Aber man kann sie dann eben sehr schön definieren. Für mich sind das erstens Leute, die ökonomisch vom Bevölkerungsaustausch profitieren, die Bevölkerungsaustauschgewinnler. Das können große Konzerne sein, die billige Arbeitskräfte importieren. Das ist aber auch die gesamte Asylindustrie. Ein riesiger Apparat, in Österreich ist das die Caritas, also kirchenangeschlossene Orgas, die unglaublich viel Geld vom Staat kriegen. Jeder Asylant ist für die eine Summe, die sie dem Staat verrechnen können. Das heißt, die freuen sich, wenn mehr Asylanten kommen, die nehmen bereits Geld auf, die nehmen Kredite auf, um neue Zentren zu bauen, in Erwartung der kommenden Asylzahlen und mit dem Geld betreiben sie Lobbyarbeit für weitere Zuwanderung. Die Leute haben ein Interesse daran, wenn die Asylzahlen runtergehen, dann schreiben sie rote Zahlen, ökonomische Gruppe. Dann aus meiner Sicht eine politische Gruppe, das sind die Einwanderungsparteien. Die Parteien, wie Schafschan Schäbli gesagt hat, die auf Demografie setzen als Faktum. Oder Steirer, ein Refugee-Welcome-Aktivist, der gesagt hat, holt mehr Flüchtlinge rein, gebt ihnen die Staatsbürgerschaft, dann verliert die AfD. Also es gibt Parteien, die setzen auf die am schnellsten wachsende, am einfachsten zu überzeugende Wählergruppe. Ist auch klar, hier, ich habe es vorher erwähnt, bei diesen 150 Afghanen aus Kabul, die hergeflogen sind. Hier in diesem Saal sind jetzt, sagen wir, auch 100 Leute. Ihr habt alle eine Überzeugung, eine Meinung, die ihr gebildet habt, lange Arbeit, dann schafft es vielleicht in einer Woche oder sagen wir ein paar Monaten eine weitere Person zu überzeugen. Es ist irrsinnig schwierig, Leute zu überzeugen von unserer Weltanschauung, ideologische Arbeit, wenn ich mir stattdessen einfach Wähler importieren kann. Wie Bertolt Brecht mal gesagt hat, man holt sich ein neues Volk. Das ist eine sehr einfache politische Strategie und die wird von zahlreichen Parteien verfolgt, mittlerweile auch von der Union. Die Union umschwärmt die grauen Wölfe, die Union sagt, der Islam gehört zu Deutschland und gewinnt damit tatsächlich die Stimmen auch dieser ganzen islamischen Parallelgesellschaften. Also das wäre die politische Gruppe, die durch Stimmen profitiert. Und die dritte Gruppe, und damit komme ich zum Ende, das wäre eine Gruppe, die ideologisch profitiert davon. Das sind eben diese ideologischen Überzeugungstäter, eine kleine Gruppe, aber eine schrille Gruppe, die sagen, Deutschland verrecke, Party bis zum Volkstod, Bevölkerungsaustausch ist geil, ihr kennt sie alle, das ist die Antifa, die hat ein ideologisches, quasi religiöses Erlösungsgefühl, wenn die Deutschen als Volk verschwinden. Das gefällt ihnen und diese Leute gibt es auch. Das sind die Antideutschen, die sind vor allem stark in Medien und Kultur und die drei Gruppen gemeinsam bilden eine irrsinnig starke Migrationslobby, die eine offene Debatte über Migration unterbindet.
Dankeschön. Meine erste Frage ist ein bisschen untergegangen. Wie gesagt, Sie reisen mehr durch Deutschland als ich. Inwieweit ist das in manchen Teilen von Deutschland noch umkehrbar, dieser Prozess des Bevölkerungsaustauschs?
Auch eine sehr gute Frage. Ich meine, es gibt ja Leute, die meinen, es sei auch schon zu spät für Remigration. Wisst ihr, wie spät es ist? Zeit zum Abschieben. Witz, aber ich kann mich nicht vergleichen. Je länger man wartet, desto härter und schwieriger wird es, vollkommen klar. Zugleich muss uns klar sein, dass das, was über Jahrzehnte entstanden ist, nicht von wenigen Jahren verschwinden kann und Multikulturalismus eine Lebensrealität bleiben wird in Teil von Deutschland, auch wenn Remigration gestartet wird für eine lange Zeit. Aber es gibt viele Beispiele in der Geschichte, wo auf große Einwanderungsbewegungen auch wieder Rückwanderungsbewegungen erfolgten. Nehmen wir zum Beispiel die Reconquista in Spanien, das ist natürlich ein anderes Beispiel. Aber es gibt auch die indische Besiedelung der Fidschi-Inseln. Dort lebten irgendwann mehr als die Hälfte Inder, die eigene Parteien gegründet haben, die das Land fast indisiert hätten. Da gab es eine politische Wende und dann wurden es mit der Zeit immer weniger, bis es eine kleinere Gruppe geworden ist, die nicht mehr diesen Überfremdungsdruck ausgeübt hat. Ich glaube also, wenn man langfristig die Weichen umkehrt, ist das auf jeden Fall in vielen Bereichen rückgängig zu machen. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass ein guter Teil, man kann sagen so circa die Hälfte der hier Lebenden und die Hälfte der eingebürgerten Migranten auch europäische Migranten sind. Also insbesondere solche sind, die auch sich eingefügt haben, selber auch patriotisch gegen die Islamisierung auftreten und nicht diese großen Überfremdungsprobleme erzeugen. Also man sollte sich auch von diesen Zahlen oft nicht in den Wahnsinn treiben lassen. Ich persönlich glaube, wir haben noch eine gewisse Zeitspanne, um diesen Prozess zu bremsen und dann langfristig umzukehren. Und vor allem, nur weil bestimmte einzelne Regionen in Deutschland gekippt sind, heißt das nicht, dass die gesamte Republik gekippt ist. Nur weil der Kreis Görlitz blau ist, ist auch nicht ganz Deutschland blau. Leider. Aber das gilt auch für das Umgekehrte. Man sollte also mit diesen Trauerreden und mit diesen letzten Worten sich zurückhalten. Ich persönlich glaube, es ist noch mindestens 15 bis 20 Jahre aufhaltbar und umkehrbar.
Dankeschön.
Für mich folgen zwei sehr spannende Fragen aus dem, was da jetzt zuletzt diskutiert wurde. Ohne dass wir das Ganze im Einzelnen aufdröseln. Du hast ja sehr ausführlich geantwortet auf die Frage, die Schuldfrage ergibt praktisch nicht so viel Sinn. Ich verstehe es aber schon so, was aus deiner Antwort heraus habe ich so verstanden, überwiegend sind es rationale, wirtschaftliche Machtgründe, persönliche Bereicherungsgründe, also egozentrische Gier, persönliche Vorteilsgründe. Die andere Seite, die etwas esoterischere, man behaupten könnte, wäre die Frage, die Motivation dahinter ist deutschlandfeindlich. Irgendwelche anderen Mächte wollen primär Deutschland schädigen, wenn wir so die zwei Extreme bilden. Du hast gesagt, es liegt wahrscheinlich dazwischen, je nach Gruppenmischung. Was glaubt ihr denn? Was glaubt ihr, sind die Motivationen hinter dieser Umvolkung? Sind die erstens eher persönlich, bereichernd, gierbezogen für den eigenen Vorteil oder sind die eher zweitens gegen Deutschland gerichtet, weil Menschen den Wunsch, die Energie haben, diesem Land, diesem Volk zu schaden? Würdet ihr bereit sein, das zu zeigen? Also Nummer eins, wer meint Nummer eins? Persönliche Gier, rationale Bereicherung. Nummer eins war es eher. Ja, das sind sehr wenige. Nummer zwei, es ist eher der Wunsch, dem Land zu schaden. Es ist gegen Deutschland gerichtet. Das ist die deutliche Mehrheit, die das meint. Sagt, wenn es eher das ist. Das ist ein sehr eindeutiges Stimmungsbild. Ich glaube, einer hat sich dazu gemeldet da drüben. Ja? Beraten Sie uns auch Ihren Namen?
Ja, René Bischoff, wohne in Dresden. Erstmal vielen Dank, dass es heute stattfinden kann und auch Herr Sellner, dass Sie da sind. Ich würde das Thema Migrationspolitik eigentlich übergeordnet in vielerlei Probleme einordnen, die künstlich geschaffen wurden. Ja, wir haben eine Energiekrise, das Bildungssystem. Also für mich ist es ein Teil einer hybriden Kriegsführung, die aktuell gegen Europa, insbesondere gegen Deutschland stattfindet, gegen die deutschen Völker. Er hat Volk gesagt.
Und das ist vorbei, jetzt müssen Sie gehen.
Ja. Ganz genau. Und meine Frage an Sie lautet ganz einfach: Angenommen, es gäbe keinen Widerstand, wirklich null, es würde einfach geschehen, es würde über uns rollen. Innerhalb der nächsten 10, 15, 20 Jahre, wie würde das Leben hier aussehen?
Also wenn es keinen Widerstand gibt oder wenn der Widerstand scheitert, dann überschreiten wir in 20 Jahren den demografischen Rubikon. Das heißt, Deutschland ist dann irreversibel zu einem Vielvölkerstaat geworden. Warum? Wenn es keine demokratische Mehrheit mehr gibt für eine Migrationswende, für eine Politik der Remigration, ist sie auch unmöglich geworden. Wie soll denn eine Mehrheit an Fremden, die hier lebt, sich für eine Remigrationspolitik entscheiden? In diesem Fall, war das die Frage? Oder?
Ich habe das gerade versucht einzuordnen. Sie dürfen auch gerne widersprechen. Heute Abend das Thema ist, sozusagen die Integrationspolitik. Für mich ist das ein Teil einer hybriden Kriegsführung, die aktuell läuft. Man kann auch konventionell Krieg führen, militärisch. Man kann Leute einfach töten, per Schusswaffe, Bomben, was auch immer. Ne? Was hier gerade passiert, in meinen Augen, ist sozusagen etwas längerfristig nachhaltiger angelegt, um wirklich richtig Schaden zu etablieren, um auch sozusagen bestimmte Kulturkreise zu eliminieren. Und meine Frage dahingehend war sozusagen, also auch der technokratische Gedanke, der sozusagen gerade Einzug hält. Ne? Also Martin Sellner gechippt. Ne? Nein, übertrieben gesagt, aber in 10, 20 Jahren ohne Widerstand, wo sehen Sie dann sozusagen Europa, Deutschland?
Also auf verschiedene andere Bereiche, meinen Sie jetzt im Bereich Überwachung, im Bereich von Geopolitik, globaler Gesundheitspolitik?
Vielleicht ja, Sie konkret sagen, ganz genau. Also wir erleben aktuell sozusagen diese Klimakrise auf CO2 umgemünzt. Ne? Mhm. Eine große Enteignung. Das Schulsystem wird abgebaut. Wir haben die Migrationskrise. Wir haben die Energiekrise. Wir haben den Krieg an der Grenze zu Russland. Wir haben vielerlei Sachen, die sozusagen parallel auftreffen. Und ich denke, da sind wir uns einig, das ist nicht ganz sozusagen vom Himmel gefallen. Ja. Bestimmte Sachen wurden sozusagen geschaffen. Und meine Frage eigentlich lautet, also wenn es keinen Widerstand gäbe, wo liegt das Ziel sozusagen der Leute, die das initiieren? Ich suche keinen Schuldigen, sondern ich suche sozusagen die Folge. Also sozusagen die Zielerfüllung.
For the sake of the argument, wenn das alles stimmt, wenn das alles Elemente sind eines größeren kriegerischen Planes, was ist das Endziel dieses kriegerischen Plans?
Es ist auf jeden Fall ein multivektorialer Angriff. Es ist ein globaler Migrationspakt. Es ist eine globale Weltgesundheitsorganisation. Globale Virenpolitik, globale Klimapolitik, alles global. Das sind alles globale Maßnahmen. Ich halte die globale Migrationspolitik für das Gefährlichste, weil es irreversibel ist. Aber alle gemeinsam sprengen die Nation, den Nationalstaat als souveränen Akteur auf. Und das Endziel aus meiner Sicht ist, dass genau dieses Werkzeug, Mittel und dieser Schutzpanzer der Nation und auch der Nationverbände zerstört ist. In diesem Fall ist nämlich der Mensch als Einzelatom völlig schutzlos ausgeliefert globalen Mächten. Es können globale Konzerne sein oder große Imperien. Am Ende ist es die technokapitalistische Verwirklichung der Algorithmen, der Transhumanismus. Die einzige Möglichkeit, diese gefährlichen Entwicklungen, die wir gerade haben im Bereich von Technik, von KI, von Biotechnologie irgendwie zu lenken, zu steuern und zu verhindern, dass sie am Ende den Menschen auffressen, ist für mich der Nationalstaat, weil es die größte politisch organisierte Form des Menschen ist, wie der Mensch als Subjekt, als Akteur auf die Geschichte, auf seine Geschichte einwirken kann. Und deshalb ist die Aufsprengung der Nationalstaaten, der Völker, die einen Willen bilden können, die eine Freiheit haben, wenn man diesen Kategorien denkt, die Zerstörung des Menschen an sich und der menschlichen Freiheit an sich und der Menschlichkeit an sich. Weil die Freiheit des Einzelnen nur geschützt werden kann in der größeren Gemeinschaft eines Nationalstaats, der sie verteidigt und vertritt gegen diese gigantischen technischen und KI-gesteuerten Mächte, die mittlerweile entstehen.
Daraus folgt ja dann aber auch, dass es kein spezifischer Angriff nur gegen die deutsche Nation ist, sondern eben gegen sehr viele verschiedene Nationen und eben auch andere Völker, wenn ich dich richtig verstehe.
Wenn man das annimmt, ja. Also wenn man jetzt eine KI fragen würde, wie eine Super-KI agieren würde, die eine Weltherrschaft möchte, oder wenn irgendjemand die Weltherrschaft will, wenn ich eine geheime Alienrasse wäre, müsste ich zuerst die Völker zerstören. Weil Nationalstaaten können ständig einen eigenen Willen bilden, die sind nervig. Noch nerviger die europäischen Nationen, die auch so effizient sind, die so einen hohen IQ haben, die ständig mit neuen Ideen hochkommen. Die sind problematisch. Also man kann leichter als globale Struktur jetzt Afrika kontrollieren oder Südamerika. Aber Europa birgt ständig die Gefahr, durch solche Plänen irgendwie dazwischen zu pfuschen. Das heißt, wenn ich jetzt ganz abstrakt so eine fremde Intelligenz wäre, dann wäre mein erstes Ziel, die europäischen Nationalstaaten zu entkernen, mit sich selber zu beschäftigen. Weil wenn du in Multikulti und jährlichen Ausschreitungen versinkst, kannst du als Staat gar nicht mehr nach außen wirken. So als hättest du schweres Fieber oder wärst schwer erkältet. Aber das ist, wie gesagt, sind Hypothesen und Gedankenspiele. Aber wenn man die jetzt mal so annimmt, dann wäre das aus meiner Sicht ein mögliches Ziel dieser multivektorialen Attacken.
Zudem würde ja auch passen, was die USA beklagen. Genau das wird ja in den USA von den Republikanern ja auch gesagt, dass das Ziel der Demokraten sei, dieser Austausch der Bevölkerung, der Austausch der Wählergruppen. Insofern ist es ja genau das, was andere Nationen auch beklagen. Dann wäre es nicht spezifisch für Deutschland. Ja? Jetzt hat sich die Dame zu ihrer Linken etwas früher gemeldet. Sie sind direkt danach dran. Aber Andrea hatte sich noch mal gemeldet.
Mir kommt kurz noch mal eine Idee. Kann es sein, dass die Flüchtlinge aus bestimmten Gründen selber wieder zurückgehen? Die Russlanddeutschen sind nach 300 Jahren wieder nach Deutschland zurückgekommen. Die Chilenen, die in den 70er Jahren hier in die DDR gekommen sind, sind auch wieder zurückgekehrt. Viele, die ich kannte oder so. Oder selbst in den USA gibt es eine Bewegung, dass das Schwarze sich sehen, nach Afrika wieder zu gehen, dass die wirklich wieder, und da sind wir wieder bei der Wirtschaft. Vielleicht hat das den Vorteil, wenn in Deutschland die Wirtschaft zurückgeht und dass die Russländer sich hier nicht mehr wohlfühlen oder so in der Richtung. Also, wenn die ja Deutschland übernehmen, dann ist es ja nicht mehr Deutschland, das starke Deutschland, das sich über die Arbeit definiert hatte oder so. Da kann es sein, dass die vielleicht doch, dass wir Bedingungen schaffen, dass sie von alleine wieder gehen, irgendwie so in der Richtung, hätte ich gedacht, weiß ich nicht.
Also Glück im Unglück, wird das ja eine Rosskur? Ja.
Es klingt schön und es stimmt auch, Remigration wäre auf der einen Seite auch eine große Heimkehr. Marcus Garvey, der erste schwarze große Bürgerrechtler der Vereinigten Staaten von Amerika, hatte auch den Gedanken, mit großen, vielen Schiffen Afrikaner in einen freien Staat nach Afrika zurückzubringen. Aber ich persönlich sehe das nicht als eine Illusion an. Ich glaube, das Geld, das wir hier verschwenden für völlig fruchtlose Integrationsbemühungen, für den ständigen Bau von neuen Gebäudekomplexen, Anmietung von Hotels, wenn wir das hineinstecken würden in echte Hilfe vor Ort, dann könnten wir tatsächlich Perspektiven in diesen Regionen schaffen. Viele der jungen Männer, die hier leben, sind hier komplett gestrandet. Die haben ja auch keine Frauen, die haben ja keine Aussicht auf irgendwas, leben von Sozialhilfe, Kleinkriminalität. Auch die Turboradikalisierung, die Reidentifikation mit dem radikalen dschihadistischen Islam ist eine Reaktion auf diese Auswegslosigkeit, die sie hineingebracht wurden. Ich glaube, wenn man denen eine viel bessere Perspektive bietet, wo sie auch wieder stolz auf sich sein können, etwas erreichen können, dann würden das einige von ihnen auch annehmen. Und wenn die dann auch ein bisschen Deutsch gelernt haben, hier eine Ausbildung bekommen haben, könnten sie in der Heimat auch durchaus eine wirtschaftliche Schnittstelle sein. Könnten dann, haben türkische Arbeiter, die zurückgegangen sind, haben deutsche Werkzeuge verwendet. Es könnte also eine Win-Win-Situation sein, wo beide Seiten wirtschaftlich profitieren. Remigration bedeutet nicht nur einfach Probleme abschieben und rausschmeißen. Nein, es würde auch bedeuten, vor Ort Perspektiven zu schaffen, damit erst die Massenauswanderung gar nicht mehr so stattfindet.
Sie sind zufrieden. Dann darf ich Sie bitten, uns Ihren Namen zu verraten.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Gabriel Heimann. Ich komme aus Pirna, Die Frage ist, die kam ja vor uns nach so einer Art persönlicher Verantwortung für die
uns immer vorgetragenen Notwendigkeiten für Migration, beziehungsweise ich lebe ja seit 1990 in der BRD. Ich höre, dass pro Jahr 100.000 Kinder nicht zur Welt kommen dürfen. Ich will das jetzt gar nicht werten, es gibt verschiedene Gründe. Wenn ich das hochrechne, 35 Jahre, 3,5 Millionen, die hätten jetzt auch Kinder kriegen können, fehlen uns ungefähr 4 bis 5 Millionen Deutsche. Und natürlich ist klar, wenn wir immer weniger werden, brauchen wir Arbeitskräfte, das ist auch ganz klar. Die Frage ist, inwiefern ist unser System, es liegt nicht am Geld. 1945, Adenauer hat gesagt, Kinder kriegen Leute immer, hat keine Probleme und so weiter. Inwiefern sind wir alle durch materielle Verlockungen, der nächste Amerika-Urlaub ist wichtiger als das erste Kind, das zweite oder dritte, wie auch immer. Wir selber haben 5 Kinder, nur nebenher gesagt. Die Frage ist, wie müde sind wir geworden, uns selbst zu erhalten, uns selbst zu bestätigen durch Kinder? Es kann gar nicht der materielle Ansatz sein von 1.000 Euro Kindergeld. Kinder sind viel teurer. Woran liegt es, dass wir nicht mehr
keine Kinder mehr
und an unsere Zukunft glauben? Denn das wäre ein Argument zu sagen, Sie können hingehen, wo Sie wollen, es bedient keiner mehr und so weiter und so fort. Und die paar Kinder, die noch da sind, die studieren irgendwas, nicht alle. Studieren ist auch wichtig, aber wir brauchen einfach mehr Kinder. Und das wäre ein Argument zu sagen, wir brauchen keine Migration, wir selber sind mehr als genug. Danke.
Das war jetzt ein flammendes Statement, aber da war auch die Frage drin, Martin Sellner, warum bekommen die Deutschen keine Kinder?
Ja. So eine
Und was bist du persönlich bereit zu tun, um das heute Abend zu ändern?
Jeder kann sich an diesen Widerstand beteiligen. Aber wir brauchen Willkommenskultur für eigene Kinder. Das ist ein entscheidender Punkt. Das, ganz richtig, bedeutet nicht nur materielle Unterstützung, das bedeutet auch eine geistig-moralische Unterstützung. Das Entscheidende ist Prestige. Anerkennung für Familien, für Kinder. Was passiert heute, wenn eine 22-jährige junge deutsche Frau ihren Eltern sagt, dass sie schwanger ist? Hey, die sind fertig. Deine Familie, deine Zukunft. Ja, und man beginnt schon ein bisschen eben über Abtreibung zu reden. Was passiert, wenn das in einer türkischen Familie passiert? Da freuen sich. Da wird ein Hammel geschlachtet, Familien feiern, die Onkel schlagen auf die Schulter, dem jungen Mann, dass er so viril und potent ist. Es gibt diese Willkommenskultur für Kinder nicht in unserem Land. Aber in vielen anderen Ländern auch nicht. Das ist ein großes Problem, das müssen wir ändern. Zugleich muss ich sagen, das ist nicht direkt ein Argument für Massenmigration. Denn Länder wie Japan, Ungarn haben auch demografische Probleme und lösen sie nicht durch Massenimport von Fremden. Und das perfide, und das ist vielen nicht bewusst, ich will es euch hier bewusst machen, das ist wirklich grauenhaft, wenn man das versteht. Dieser Massenimport von Fremden über Fremdung steigert sogar noch unsere Kinderlosigkeit. Weil das Hauptargument, ich rede mit vielen jungen Leuten, warum junge Leute heute keine Kinder haben, ist zu viele Ausländer. In der Schule, im Kindergarten, in der Stadt. Sie können sich die Privatschule nicht leisten oder wenn nur für ein Kind. Sie können nicht wegziehen wegen dem Job. Und heute ist das Kind zu einem Luxus geworden, den der Einheimische sich nicht leisten kann. Mit seinen Steuern finanzierte aber die Clanfamilie mit. Also plump gesagt, der Deutsche muss einen Zweitjob annehmen, dass der Afghane die Zweitfrau einfliegen lassen kann. Und das ist natürlich völlig pervers, weil dadurch führt der Bevölkerungsaustausch, die Ersetzungsmigration dazu, dass die Deutschen sogar noch weniger Kinder bekommen, weil die Überfremdung weit auf die Geburtenraten drückt und die Armut, die durch Massenauswanderung behoben werden soll in den Herkunftsländern, wird auch nur verschlimmert durch die Massenauswanderung. Also diese Migration, die wir haben, verschlimmert überall alle Probleme, schafft nur neue Probleme und löst kein einziges. Wir brauchen einen Zuwanderungsstopp, wir brauchen Remigration und da brauchen wir eine echte Politik der Familienförderung, die vor allem die Rolle der Mutter, des Vaters und der Familie gesellschaftlich wieder steigert.
Welches schönere Schlusswort kann es geben für so einen Abend als die Botschaft, geht hin und schenkt euch mehr Kinder. Euch und uns mehr Kinder. So kann man einen Abend abschließen. Es ist ja auch noch nicht ganz so spät, als dass das nicht gehen könnte. Ich sage für diese Anregung ganz herzlichen Dank, bedanke mich bei euch und Ihnen für diese Fragen und erinnere daran, auch freie Medien wie apolut.net beispielsweise brauchen die Unterstützung von euch, von des Publikums, damit sie weiter arbeiten können. Wenn es euch also ein wenig Spaß gemacht hat heute Abend, dann denkt vielleicht auch daran, ein wenig zu spenden. Ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Ganz herzlichen Dank an Martin Sellner.
Danke für die Einladung, Eva. Danke. Vielen Dank, meine Freunde.
Und seid auch gern beim nächsten Mal wieder dabei, hier bei Apolut am Set.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.